Alexander Lukaschenka zeigte sich vor einer Woche mit einem Maschinengewehr und beschimpfte die Demonstranten als Ratten. Mindestens zwei Menschen wurden der Proteste bereits getötet und etliche sind auch verschwunden. Wie weit wird denn der belarussische Präsident noch gehen, um seine erodierende Macht zu sichern?
Wir sind ja eigentlich schon seit Beginn der Corona-Krise, muss man fast sagen, immer in so einem Modus, wo wir uns fragen, ja, was kommt denn jetzt noch? Man muss da also wirklich ein bisschen zurückgehen. Ja, wir haben also, wie gesagt, ja die Corona-Pandemie hier auch gehabt mit etwas Zeitverschiebung. Hier waren die höchsten Infektionszahlen ab Ende April bis ungefähr Ende Mai. Und die Nominierung für die Präsidentenwahlen beziehungsweise auch die Terminfestlegung für die Präsidentenwahlen war am 9. Mai. Und danach kam ja der ganze Vorlauf mit den Kandidaten. Einige wurden zugelassen, einige nicht. Einige wurden festgenommen, andere wieder nicht. Und es ist so, dass der Lukaschenko eigentlich immer mit größerer Zeitdichte vor dem Wahltermin vor einer bunten Revolution gewarnt hat. Und es gibt so ein paar Äußerungen, die durchaus schon ahnen ließen, in welche Richtung das von seiner Seite her gehen könnte. Der hat also mal, ich glaube, das war im Mai, auch so auf einer internen Sitzung dann gesagt, dass Belarus ja 1991 nach dem Zerfall der Sowjetunion relativ glimpflich und relativ gewaltfrei sozusagen sich in die Unabhängigkeit entwickeln konnte. Er hat dann ein paar andere Republiken genannt, wo es weitaus kriegerischer war. Es ging da hauptsächlich um die zentralasiatischen Republiken, um Tadschikistan und um Usbekistan. In dem Zusammenhang hat er auch das Massaker von Andijan von 2005 erwähnt und dann mit dem Satz geschlossen, dass einige Leute hier in Belarus vergessen hätten, dass es solche Ereignisse gab und dass man sie daran erinnern würde. Also es gab mehrere solche Drohungen. Das war also wirklich das Krasseste eigentlich. Und das wird von den unabhängigen Medien hier auch sehr, sehr aufmerksam wahrgenommen. Es wurde auch diskutiert und das hat also auch einige Gegenkandidaten dazu veranlasst, auch sich an die Militärs und die Sicherheitsorgane zu wenden mit dem Appell, für den Fall der Fälle keine widerrechtlichen, keine verbrecherischen Befehle auszuführen. Von daher sind auch diese Bilder mit der Kalaschnikow vom 23. August, das war ja vorletzter Sonntag, und eben dieses nachgereichte Bild, ja, dieses Standfoto vom Pressedienst des Präsidialamtes vom letzten Sonntag, in irgendeiner Weise nicht so ganz überraschend. Aber es zeigt eben auch, dass dieser Mensch in einer Parallelwelt zu leben scheint und wirklich ganz stark die Bodenhaftung verloren hat.
Wo wir gerade also bei dem Thema sind, möglicher Einsatz von Gewalt. Am Beginn der Proteste war ja die inzwischen in Litauen lebende Svjatlana Tsikhanouskaja so ein bisschen zur Sprecherin der Demonstranten avanciert. Und vor einigen Tagen hat sie gesagt, dass die Proteste nicht gegen Russland gerichtet seien, dass sie weder anti- noch proeuropäisch sind. Ist diese Äußerung auch als Signal an Wladimir Putin zu verstehen, der ja eine Einmischung russischen Militärs nicht kategorisch ausgeschlossen hat?
Vielleicht. Also man kann das sicherlich vor diesem Hintergrund sehen, wobei es die Opposition eigentlich immer betont hat, dass es hier nicht um geopolitische Fragestellungen geht. Das haben wirklich sämtliche Oppositionskandidaten eigentlich gesagt, die letzten Endes zur Wahl zugelassen wurden. Wir müssen hier ja sehen, es gab die Wahlen vorher eigentlich immer Vertreter von der sogenannten traditionellen Opposition, die also sehr, sehr stark mit der belarussischen Sprache, mit nationaler Symbolik, mit Traditionen etc. Also auch operiert haben, also eigentlich ein sehr, sehr intellektueller Ansatz. Und das ist ja in diesem Jahr ein bisschen anders, dadurch, dass wir halt eben zwei sehr, sehr starke Kandidaten haben, die letzten Endes beide nicht zugelassen wurden, die eigentlich ein sehr, sehr, wie soll man sagen, sehr, sehr starkes russisches Moment in ihrer Biografie auch drin haben. Also um diese geopolitischen Sachen geht es in der Tat nicht. Das ist der große Unterschied natürlich zum Maidan in der Ukraine 2013, 2014. Und wir haben es also auch so, dass bei diesen Protesten es kaum Europafahnen gibt. Also es gab ja am 16. August, das war die erste richtig große Demonstration mit über 200.000 Menschen auf der Straße. Also ich habe da zwei oder drei EU-Fahnen gesehen, mehr nicht. Es ist wirklich nicht die entscheidende Agenda. Die entscheidende Agenda ist eigentlich die Fortsetzung dessen, was auch immer Monate vorher schon gesagt wurde. Es sollen demokratische Wahlen sein. Und idealerweise wird Herr Lukaschenko nach 26 Jahren noch seine Regierungszeit beenden. Das ist das oberste Ziel.
Aus Belarus wird ja immer wieder berichtet, dass die Sicherheitskräfte, vor allen Dingen diese brutale Omon-Einheit, also geschlossen hinter Lukaschenka steht. Und meine Frage wäre jetzt, stützt sich seine Macht eigentlich noch auf andere politische Gruppen oder gesellschaftliche Schichten?
Es ist im Wesentlichen natürlich der Sicherheitsapparat. Ja? Also es ist, ich würde vermuten, also bei dem Sicherheitsapparat, wir müssen uns einfach darüber im Klaren sein, dass in seiner gesamten Regierungszeit von 1994 bis jetzt der Sicherheitsapparat, also Polizei, Miliz und OMON, personell um das Vierfache angewachsen ist. Und die Armeeeinheiten, es gibt dann also auch so etwas im Russischen heißen die Vnutrennaya Vojska, also das sind quasi Armeeeinheiten, die also auch sozusagen nach innen in irgendeiner Weise wirken. Ich bin da kein Experte, aber der Name lässt drauf schließen, die Bezeichnung. Die sind also personell verfünffacht. Ja. Es ist eine Mischung aus einer Vertragsarmee und eben Wehrpflichtigen. Und man muss sich halt einfach vor Augen halten, dass also dieser Apparat sehr gut ausgestattet ist. Und die Leute, die einen Vertrag eingehen, mit der OMON zum Beispiel oder der Miliz, mit der Armee meines Wissens nach auch, die gehen mit 48 in Rente. Das sind also unglaubliche Privilegien. Ja? Und es ist tatsächlich so, dass Leute in diesen Strukturen ab einem gewissen Rang real was zu verlieren haben. Ja? Beziehungsweise real die Befürchtung haben müssen, dass sie etwas verlieren. Ja? Also ich vermute, es ist im Wesentlichen wirklich der Sicherheitsapparat, der sehr groß ist. Da gibt es Leute, wir haben alle diese Bilder gesehen, wie also Leute ihre Uniformen ausziehen, in die Mülltonne schmeißen und sagen, ich mache das nicht mehr mit. Die Leute haben gekündigt vorher. Also, und das sind insgesamt, ist es aber kein massenhaftes Phänomen. Darüber hinaus ist es sicherlich so, also man müsste sozusagen die Hierarchiestufen ein bisschen runtergehen. Also Leute, die eben eine höhere Position in staatlichen Strukturen haben, auch die dürften noch weitestgehend loyal sein, auch eben aus diesen eher materiell bedingten Gründen, ist mein Eindruck. Denn also wir können nicht unbedingt davon ausgehen, dass alle wirklich das lückenlos prima finden, was der Herr von sich gibt. Das ganz bestimmt nicht. Aber es sind hier natürlich gewisse sozusagen materielle Aspekte, die eine Rolle spielen. Ja. Das mag vielleicht sogar runtergehen bis auf diese Ebene, zum Teil sagen wir Schuldirektoren und so weiter. Ne. Wie es sozusagen ansonsten im öffentlichen Dienst aussieht, das ist sehr, sehr schwer zu sagen. Also wenn man jetzt die Universitäten sich anschaut, ja, oder auch die einfachen Schullehrer, ich denke, da gibt es viele auch, die zwar einerseits quasi auch Staatsangestellte sind, bei denen die Gehälter aber auch nicht so hoch sind, als dass sie die Befürchtung haben müssen, dass das schlechter würde, wenn es zu einem Regierungswechsel kommt.
Im Moment schaut ja die internationale Öffentlichkeit vor allem auf Minsk. Zum Semesterbeginn haben Studierende Proteste angekündigt. Verfolgen die Gruppen besondere Ziele? Oder wie sieht eigentlich vor allen Dingen auch die Lage außerhalb der großen Städte aus?
Also erstmal, was heute war. Heute ist ja der 1. September. Das ist in den postsowjetischen Ländern ja der erste Tag des Schul- bzw. Studienjahres. Wenn er nicht auf den Sonntag fällt, dann ist es klar, der zweite oder der dritte. Und es gab heute Protestaktionen. Sie waren nicht sehr zahlreich, würde ich sagen. Also es sind also auch das, was man so in Portalen findet, in den Tickern an frischen Fotos. Es sind kleine Gruppen. Es sind vielleicht 200-300 Leute. Mehrere Gruppen, die unterwegs waren, das ging bis heute spät nachmittags. Die OMON hat da also sehr, sehr hart wieder durchgegriffen und auch Leute verhaftet, Studierende. Die Forderung, es ist schwer zu sagen. Es ist, wie gesagt, das Obertitel ist wirklich freie Wahlen, beziehungsweise Lukaschenko soll abtreten. Und es gibt so ein gewisses Repertoire an Losungen, die immer skandiert werden. Ne? Also das ist halt eben wirklich diese Žive Belarus, also das lebe Belarus. Ne? Dann gibt es Vera Morjam, Pera Morjam, ja, also wir glauben, wir können, wir werden siegen. Und es gibt noch so ein halbes Dutzend weiterer. Also es geht dann eben ein bisschen Lukaschenka, Wachdasak, das kann man im Deutschen schwer übersetzen. Achdasaki, das sind diese Kastenwagen, diese Gefangenentransporter sozusagen. Lukaschenko in eine grüne Minna. Ne? So etwas, also das Ganze bekommt auch schon eher so etwas karnevaleske Züge tatsächlich auch. Und wir haben das außerhalb von Minsk in den Gebietsstädten auch. Es gab, ich glaube, das war auch am 14. August, also vor 2 Wochen in Grodna, an der Grenze zu Polen, 350.000 Einwohner, da gab es auch eine Kundgebung, zu der wohl so um die 30.000 Leute waren. Also das ist eine Größenordnung, wie wir sie hier dann in Relation relativ gesetzt in Minsk mit den 200.000 Leuten auch hatten. Ja. Brest, das ist die Stadt an der polnischen Grenze, ja auch auf der Bahnstrecke von Warschau nach Minsk, auch ganz zentral sozusagen gelegen, war neben Minsk meines Eindrucks nach in den ersten Tagen der Hauptbrennpunkt. Und die anderen Städte, Witebsk, Mogiljow, Gomel, auch da gibt es Proteste. Bei kleineren Städten zum Teil auch. Also es ist im Prinzip tatsächlich flächendeckend, wobei man die Fotos so sieht aus, ich weiß nicht, so 15.000 Einwohnerstädten, wenn da 800 Leute auf der Straße sind, ist das auch schon enorm natürlich. Also es ist nicht auf die Hauptstadt beschränkt.
Neben Svetlana Tichanouskaja haben sich inzwischen ja Veronika Tsapkala und Maria Kolesnikova als Stimmen der Opposition profiliert, auf die Lukaschenka ja anfangs vor allen Dingen mit, also meinem Eindruck nach, sexistischen Sprüchen reagiert hat und dieses Image also auch gepflegt hat. Und nun gingen aber in den letzten Tagen wiederholt Bilder von zahlreichen Demonstrantinnen durch die Presse. Hat Lukaschenka da die Frauen in Belarus unterschätzt?
Das hat er ganz bestimmt, das tut er notorisch. Das ist absolut nichts Neues. Es gab so einen Ausspruch, dass die Verfassung, die belarussische Verfassung halt eben nicht für Frauen geschrieben sei. Also das, was dort übers Präsidentenamt festgehalten ist. Dass also eine Frau das nicht schaffen würde, ja, und da überfordert wäre und er selber würde diese Last ja kaum bewältigen können und so weiter. Also diese sexistischen Äußerungen, die gibt es immer wieder. Das ist absolut nichts Neues. Was die Frauen auf der Straße anbetrifft, man muss es, denke ich, auch vor dem Hintergrund tatsächlich dieser gewaltsamen 3 Nächte verstehen. Denn ab dem Mittwoch nach den Wahlen ging es los mit den Frauen in Weiß, die diese Menschenketten gebildet haben. Und so ab Donnerstag, Freitag in der ersten Woche nach den Wahlen wurde das auch wirklich massenhaft. Und es ist, man muss hier einfach festhalten, dass immer noch dieses ja sehr, sehr konservative sozusagen Moralgebot, dieses eigentlich reaktionäre Moralgebot, dass ein Mann keine Frau schlägt, dass das hier greift. Ja? Also diese OMON-Leute halten sich tatsächlich bei den Frauen zurück. Wobei da immer die Sache ist, dass also dann gezielt die Männer rausgezogen werden. Aufnahmen zeigen allerdings auch, ja, dass tatsächlich die Frauen dann zum Teil auch gewissermaßen versuchen, diese Männer wieder freizuhauen, was auch manchmal klappt.
Meine letzte Frage wäre jetzt, dass es ja gerade heute eine Partei gegründet worden ist, wie Mestje, auf Deutsch zusammen. Und das ist nun der Versuch, die Opposition ja parlamentarisch zu organisieren und ja möglicherweise auf einen demokratischen Neuanfang vorzubereiten. Welche politischen Ziele verfolgt denn die Partei außer der Absetzung Lukaschenkas und hat sie eigentlich Aussicht auf Erfolg?
Also zu den politischen Zielen selber kann ich nicht viel sagen. Es ist ja, wie gesagt, wirklich eine Neugründung. Man muss das Ganze, du hast schon ganz richtig gesagt, es ist natürlich der Versuch, auch mittelfristig auf parlamentarischen Wege sozusagen dann auch Pflöcke einzuhauen, sagen wir es mal so. Das Parlament selber ist ja im Grunde genommen ein Scheinparlament. Ja, da gab es ja im November letzten Jahres die Wahlen. Es gab bis dahin, also in der vorangehenden Legislaturperiode, auch 2 oder 3 gewissermaßen wirklich ausgewiesen oppositionelle Abgeordnete, 2 von über 100. Ja. Das ist seit November nicht mehr so. Es gibt tatsächlich so eine Art Parteienlandschaft in Belarus. Das sind eben die traditionell konservativ, eher so national orientierten Parteien aus den frühen 90er Jahren. Es gibt eine liberaldemokratische Partei von einem Abgeordneten, der sich als Vertrauensperson für Lukaschenko hat aufstellen lassen, der aber gleichzeitig so ein bisschen den Anspruch auch erhebt, gewissermaßen Mittelsperson zu sein. Ja, der also auch durchaus ab und zu mal kritische Äußerungen auch von sich gibt, zum Beispiel zu der Corona-Kommunikation oder Ähnliches. Also es gibt eine Parteienlandschaft, die aber eigentlich ähnlich wie in Russland halt eher so etwas Nominelles ist. Ja. Und da will Mestje sicherlich natürlich etwas anderes sein. Ja. Es ist sehr, sehr schwer zu sagen, wenn wir das jetzt mit sozusagen einem westlichen Links-Rechts-Raster betrachten wollen. Es ist sehr, sehr schwierig zu sagen, wo diese Partei zu verorten sein wird. Und wir wissen ja eben auch bei vielen von den postsowjetischen Staaten, dass dieses Raster so in der Form ganz schlecht anwendbar ist. Die zentrale Forderung ist tatsächlich, es ist eine Vorbereitung, wie du schon sagst, es ist eine Vorbereitung auf eventuelle Reformen in der Verfassung, die ja Lukaschenko jetzt auch in Aussicht stellt. Dazu allerdings wohl sich Konsultationen aus Russland holt. Da gibt es ja frische Erfahrungswerte mit der sozusagen Putin-Verfassung, ja, vom Frühsommer. Die Mutmaßungen gehen dahin, dass tatsächlich das Parlament mehr Kompetenzen bekommen wird. Ob er sich damit ein Hintertürchen offen halten will und sozusagen diese Rochade, diese Amtsrochade zu machen, die Putin auch gemacht hat, vom Präsidenten zum Premierminister, ist ein bisschen fraglich. Wenn ja, dann wäre es ein sehr, sehr gewagtes Unterfangen, weil er eigentlich sämtliche Legitimität und Popularitätswerte außerhalb der von mir genannten Gruppen eigentlich verloren hat. Ja. Also ich denke im Wesentlichen, wir können erstmal festhalten, es ist eben dieser gewissermaßen präventive Schritt. Der Kandidat Viktor Babariko, dessen Wahlkampfstab ja Maria Kolesnikova geleitet hat, ist auch ein bisschen schwer einzuordnen. Mein Eindruck war von den Interviews, die er gegeben hat, er ist ungeachtet dessen, dass er selber ja Bankier war, kein Marktliberaler. Das wäre vielleicht eher dann zu vermuten bei Valery Tsepkalo, der ja jetzt auch im Ausland ist, in Polen, und der ja auch zu den Wahlen nicht zugelassen wurde, sich rechtzeitig absetzen konnte aus Belarus. Von daher würde ich vermuten, dass Mestje versuchen wird, natürlich die Leute anzusprechen, die halt eben, ja, wo wir sagen würden, sich in der Mitte halt eben politisch verorten. Ne? Also marktwirtschaftlicher Ansatz, in gewissem Maße Privatisierung, ja, aber nicht bedingungslos. Also staatlicher Sektor, Daseinsfürsorge, ja, soll zum Beispiel staatlich bleiben. Das ist so eine programmatische Aussage, die ich von Babariko in Erinnerung habe.